ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ja, welche Parteien dürfen bei der Berlin-Wahl am 20. September antreten und sich um den Einzug ins Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen bewerben? Darüber hat der Landeswahlausschuss heute eine Vorentscheidung getroffen. Stand jetzt sind 26 Parteien zugelassen, berichtet Landespolitik-Reporterin Sabine Müller.
Zu den 26 gehören natürlich die Parteien, die schon als Fraktionen im Abgeordnetenhaus sitzen: CDU, SPD, Grüne, Linke und AfD. Dazu kommen viele weitere, zum Beispiel FDP, BSW, Tierschutzpartei, Piratenpartei, Volt oder die Deutsche Kommunistische Partei. Sie alle sind alte Bekannte, standen schon mal auf Berliner Wahlzetteln. Zum ersten Mal zugelassen wurden zwei ganz neue Parteien: die Eigenheimpartei, die Wohneigentum fördern möchte, und die Partei Losdemokratie, die auf Bürgerräte als zentrales politisches Instrument setzt. Insgesamt 9 politische Vereinigungen und Parteien ließ der Wahlausschuss nicht zur Berlin-Wahl zu, weil sie entweder unvollständige Unterlagen eingereicht und Fristen versäumt hatten oder nicht nachweisen konnten, dass sie tatsächlich als ernsthafte Parteien im Sinne des Gesetzes einzustufen sind. Darunter sind das Team Todenhöfer, die Rentnerpartei und die Partei Bananen für Deutschland. Wer am 20. September tatsächlich auf den Stimmzetteln für Abgeordnetenhaus und BVV-Wahl zu finden ist, steht aber noch nicht endgültig fest. Zum einen können nicht zugelassene Bewerber gegen die Ausschussentscheidung klagen. Zum anderen müssen alle Parteien, die bisher nicht im Abgeordnetenhaus oder Bundestag sitzen, noch Unterstützungsunterschriften vorlegen. Die endgültige Liste, wer bei der Wahl antritt, wird Ende Juli feststehen.
Berlin wächst, doch gleichzeitig sinkt die Zahl der Autos in der Hauptstadt. Das jedenfalls zeigen die Zulassungszahlen. Doch die geben eigentlich nur bedingt Auskunft darüber, wie viele Fahrzeuge tatsächlich auf den Berliner Straßen unterwegs sind. Warum? Dieser Frage ist rbb24-Inforadio-Reporterin Juliane Kowolik mal nachgegangen. Und das hat sie dabei herausgefunden.
Danziger Straße in Prenzlauer Berg zur Mittagszeit. Ich mache eine kleine Stichprobe. Von 100 Autos, die an mir vorbeifahren, haben 74 von ihnen ein Berliner Kennzeichen. Sie tauchen in der Berliner Statistik auf. Die anderen 26 Autos kommen vor allem aus umliegenden Landkreisen wie Teltow-Fleming oder Barnim. Andere kommen aus Frankfurt am Main und Küritz. 3 ausländische Fahrzeuge sind auch darunter. Diese Autos tauchen in der Berliner Zulassungsstatistik nicht auf. Neben den Touristen sind darunter Autos, die dauerhaft und ausschließlich im Berliner Straßenverkehr unterwegs sind, aber hier nicht zugelassen wurden. Die sogenannten Schattenflotten, wie Mobilitätsforscher Andreas Knie sie nennt.
Das sind also Fahrzeuge, die in Berlin stehen, die dort fahren, aber die überhaupt nicht in der Berliner Statistik auftauchen. Und deren Zahl ist tatsächlich im Moment unbekannt. Ich persönlich gehe mal von 5 bis etwa 10% der Flotte aus.
Er sagt, zu den Schattenflotten gehören die Autos großer Firmen wie der Deutschen Bahn, Siemens oder DHL. Deren Firmenwagen fahren hier, sind aber unter anderem in Frankfurt am Main oder Bonn zugelassen. Dazu kommen Fahrdienstleister wie Uber und Bolt, Autokennzeichen oftmals TF für Teltow-Fleming. Auch der Carsharing-Anbieter Miles mit etwa 10.000 Fahrzeugen in der Stadt meldet viele seiner Autos in Wiesbaden an. Adrian Limbach-Smirtek, Sprecher vom Auto-Abo-Anbieter Finn, der 4.500 Autos in Berlin vermietet, sagt warum.
In Deutschland gibt es Zulassungsbehörden in gewissen Kreisen, die einfach auf große Flotten spezialisiert sind. Das heißt, man kann mit wenig Aufwand, auch gerade digital, mehrere Autos auf einmal zulassen und muss das nicht manuell immer machen. Und da bieten sich eben gerade die Landkreise Wiesbaden, aber Euskirchen, auch Rüdesheim dazu an. Da gibt es aber noch eine Menge mehr, aber das liegt hauptsächlich daran.
Hinzu kommen die vielen Pendler mit auswärtigen Kennzeichen, die regelmäßig in Berlin unterwegs sind, und all jene Fahrzeuge, deren Kennzeichen übernommen wurden. Denn seit 2015 müssen Halter ihre Fahrzeuge nicht mehr in die Gemeinde ummelden, in der sie tatsächlich leben.
Die Zahl der Kfz-Zulassungen in Berlin ist leicht zurückgegangen, Juliane Kowolik informierte. Das Ende einer Freundschaft, das kam Anfang Mai. Seitdem fließt kein Öl mehr durch die Druzhba-Pipeline aus Kasachstan in die PCK-Refinerie in Schwedt, denn Russland leitet das Öl nicht mehr weiter. Wie können die ausbleibenden Lieferungen ersetzt werden? Das ist die große Frage und das war Thema heute einer Aktuellen Stunde im Brandenburger Landtag, und die fasst uns rbb-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow zusammen.
Nils Olaf Lüders, der Vorsitzende der oppositionellen BSW-Landtagsfraktion, geht in der PCK-Debatte im Landtag gleich in die Vollen. Die Brandenburger SPD-CDU-Landesregierung gefährde mit einer Politik des Vertröstens und des Festhaltens an falschen Entscheidungen das wirtschaftliche Herz der Uckermark, die PCK-Raffinerie in Schwedt.
Was erleben wir seit Jahren? Eine ideologisch verblendete Bundespolitik hat die PCK an den Rand des Ruins getrieben. Der freiwillige Verzicht auf günstiges, verlässliches russisches Pipelineöl war ein beispielloser wirtschaftspolitischer Amoklauf. Die Beschäftigten der PCK bangen alle paar Monate um ihren Arbeitsplatz. Damit muss nun noch mal endlich Schluss sein.
Aktuell aber ist es Russland, das die Durchleitung kasachischen Öls nach Schwedt verhindert. Wirtschaftlich hemmend ist vor allem die unklare künftige Eigentümerstruktur des PCK. Der russische Staatskonzern Rosneft hält weiterhin die Mehrheit der Anteile, auch wenn die vom Bund treuhänderisch verwaltet wird. Wie das BSW ruft auch die größte Oppositionsfraktion der AfD wieder nach russischem Öl, obwohl Russland damit seinen Krieg gegen die Ukraine finanziert. Die Importe würden aber die Raffinerie sichern, sagt der Schweder AfD-Abgeordnete Norbert Drescher.
Seit Jahren hören die Menschen in Schwedt dieselben Ankündigungen. Mal soll die Rostock-Pipeline die Lösung sein, mal soll Rohöl aus Kasachstan die Lösung sein, mal werden neue Förderprogramme angekündigt, dann neue Transformationsprojekte. Doch die entscheidende Frage bleibt, wo ist die langfristige Strategie für den Standort? Wo ist der belastbare Plan B?
Die geplante Herstellung von synthetischen Kraftstoffen unter Nutzung von Windstrom in Schwedt sei eine Art Plan B, entgegnet der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert. Bei einem Besuch in Schwedt habe er viel Optimismus erlebt und kein Schlechtreden wie bei AfD und BSW.
Das PCK produziert weiter, es beschäftigt Menschen, es bildet aus. Ich war vor kurzem da gewesen, konnte mit der Geschäftsführung, mit Mitarbeitern und mit Lehrlingen dort reden. Und ich kann Ihnen sagen, in diesem Betrieb ist Zuversicht. Dort wird Zukunft gestaltet. Junge Menschen beginnen ihre Arbeit beim PCK, weil sie dort eine Zukunft sehen.
Die Raffinerie in Schwedt spiele eine wichtige Rolle für die Wirtschaft in Brandenburg, versichert Wirtschaftsministerin Martina Clement von der CSU in der Debatte und weist die Oppositionskritik zurück. Die Bundesregierung, die PCK-Eigner und Polen bemühten sich, Ersatzlieferungen für kasachisches Rohöl zu vereinbaren.
Und auch wenn bezüglich der Gesprächsinhalte Vertraulichkeit verabredet wurde, wird uns weiterhin von allen Seiten signalisiert, dass man zuversichtlich sei, eine Lösung zu finden. Das ist natürlich eine wichtige Botschaft für Brandenburg, für die PCK, für Schwedt. Und eine weitere wichtige Botschaft ist natürlich auch, die Versorgungssicherheit ist aktuell weiter gesichert.
Das sagt Brandenburgs Wirtschaftsministerin Clement im Beitrag von Thorsten Südow. Naturschutz oder Klimaschutz, normalerweise geht ja beides gut zusammen, aber in Brandenburger Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten bald möglicherweise nicht mehr. Die rot-schwarze Landesregierung will die entsprechenden Verordnungen überarbeiten und das könnte dann bedeuten, dass auch am Rand von Naturschutzgebieten Windräder und Solaranlagen gebaut werden dürften. Eine Bürgerinitiative aus der Schorfheide will das verhindern und hat heute der Umweltministerin eine Petition übergeben. Für uns war Landespolitikreporterin Amelie Ernst mit dabei.
Bisher ist die Sache klar. Im Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin darf nicht gebaut werden. Jede Menge Natur, die es zu schützen gilt. Doch das könnte sich mit einer geänderten Biosphärenverordnung ändern, befürchtet die Bürgerinitiative Wir sind Biosphäre.
Also wenn das so kommt, wie die Landesregierung das im Moment plant, dann würde gelten, dass um die Ortschaften herum im 300 Meter Umkreis Bebauungspläne durch die Gemeinden aufgestellt werden dürfen. Also sprich, es könnte irgendeine Industrieansiedlung dann mitten ins Biosphärenreservat hinein passieren.
Björn Ellner, der Landesvorsitzende des Naturschutzbunds NABU, unterstützt die Petition. Etwa 2700 Unterschriften haben Hartmut Lindner und seine Mitstreiter in der Schorfheide und auch darüber hinaus gesammelt.
Wir gehören nicht zu den Leuten, die sagen, ja, zünd das Nachbarhaus an, ja, und verschone meines. Nein, so ist es nicht, aber das Biosphärenreservat ist eben wirklich etwas Besonderes. Und das Biosphärenreservat ist ja nicht nur für uns da, sondern für alle. Die Schutzgebiete sind ein öffentliches Interesse, die zu erhalten. Und genauso wie natürlich eine sichere Stromversorgung auch ein öffentliches Interesse ist.
Genau das muss die Landesregierung in den nächsten Monaten abwägen bei der Erarbeitung der neuen Biosphärenverordnung. Dabei will die Bürgerinitiative unbedingt beteiligt werden. Bei der Übergabe der Petition verspricht SPD-Umweltministerin Hanka Mittelstädt genau das.
Also grundsätzlich begrüße ich natürlich gerade dieses Mitspracherecht. Das ist ein hohes Gut, was wir in Deutschland haben. Wir haben auch schon mit der Bürgerinitiative vor Ort gesprochen, auch mit den Bürgermeistern und mit den Kommunen und auch mit dem Landkreis zusammen und werden diesen Dialog noch intensivieren, sodass wir eben gemeinsam uns auf den Weg machen, die Biosphärenreservatsverordnung anzupassen.
Dass die Erweiterung der Baugebiete rund um die Ortschaften nicht kommt, das will Mittelstädt aber nicht versprechen. Björn Elner vom NABU hat auch sonst den Eindruck, dass die rot-schwarze Landesregierung den Naturschutz einschränken könnte, auch finanziell bei den nächsten Haushaltsverhandlungen.
Also der Naturschutz soll deutlich gekürzt werden. Ehrenamtliches Engagement steht auf dem Spiel. Kleinere Verbände stehen auf dem Spiel, ob sie überhaupt noch hauptamtliche Strukturen haben können. Das Haus der Natur in Potsdam als zentraler Treffpunkt für den Naturschutz im Haupt- und Ehrenamt steht auf dem Spiel. Und genau darauf möchten wir gerne aufmerksam machen.
Die Petition aus der Schorfheide ist dabei erst der Anfang.
Amelie Ernst war das aus der Landespolitikredaktion. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.